Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Telefongast heißt Gerhard Wisniewski. Und es geht um globale Klimawandlungen. Ganz am Anfang in den News führt auch noch Manfred Zimmel mit einem kurzen Update zur aktuellen Lage am Meltdown am Finanzmarkt zu hören sein. Hier live am Gespräch beteiligen möchte, kann er das gerne tun über Crop.com, erreicht über die Website von Crop.fm, C-R-O-P-F-M und .mur.at, Crop.fm.mur.at und dann auf Crop.com klicken. Sehe diesen Chat hier ein, sind schon einige drinnen und es wird sicher spannend heute. Sendung einen Newsletter, den kann man von der Startseite aus abonnieren, wird alle zwei Wochen ausgeschickt und erinnert an die kommende Sendung nämlich. Mailen kann man mir sehr gerne über den Mail-Link auf der Startseite, gleich unter dem Header oder einfach an cropfm@mur.at. Falls jemand eine Sendung verpasst hat oder wie zum Beispiel zum heutigen Thema die vielen vergangenen spannenden Sendungen nachhören möchte, es gibt ein Archiv bzw. einen Podcast. Und im Forum, im Hörerinnenforum, hat sich auch zum heutigen Thema wieder ein Thread etabliert, der schon einiges an Kontroverse und einiges an sehr interessanten Informationen enthält. Danke an die üblichen Verdächtigen wie Anselm. Es gibt auch einen anderen Thread im Forum, der vielleicht gerade aktuell ist, nämlich der hat den Titel Leap E 2020 Crash Warnung für Juli bis Dezember 2008. Leider ist das eingetroffen. Sonnenwinde erreichen ein 50 Jahre Minimum, so liest man auf Spiegel Online. Der Sonnenwind hat derzeit die geringste Intensität seit Beginn der Messungen vor 50 Jahren. Die Folge, der natürliche Schutzgürtel des Sonnensystems wird schwächer, mehr kosmische Strahlung kann eindringen. Eine Gefahr für die Menschheit sehen die Forscher nicht, das Magnetfeld der Erde schützt ausreichend. Die Wissenschaftler betrachten den schwächelnden Sonnenwind vielmehr als exzellente Chance, Will Smith sagt, weil man so die kosmische Strahlung besser untersuchen könne. Und die Frage ist halt, hat es vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen auf das Klima, also auf die heutige Sendung bezogen, denn offenbar wird ja der Einfluss der Sonne kaum in Betracht gezogen bei den Überlegungen, was die Ursache sein könnten der Erwärmung. Nun, Pflanzen verbrauchen natürlich CO2 und sollten so also diesen Haushalt eigentlich halbwegs in Balance halten sollten. Aber auf BBC war da zu lesen, no plant CO2 relief in warm world. US scientists found that grassland took up less CO2 than usual for 2 years following temperatures that are now unusually hot, but may become common. The conclusion parallels a real-world finding from Europe's 2003 heatwave when the continent's plant life became a net producer, not absorber, of CO2. Tja, nach der CO2-Plage kommt vielleicht für das nächste, nämlich die Methanbombe wartet da, so war im Independent zu lesen. The Methane Time Bomb, exclusive article here. Arctic scientists discover new global warming threat as melting permafrost releases millions of tons of a gas 20 times more damaging than carbon dioxide. Ja, ich meine, irgendwie, auch wenn es das CO2 nicht macht, irgendwie kommt man nicht aus, wie es ausschaut. Und das erinnert mich doch irgendwie fatal an die Finanzkrise. Das beherrschende Thema in der vergangenen Woche war natürlich, oder in den vergangenen zwei Wochen war natürlich der Meltdown auf den internationalen Finanzmärkten. Neben vielen anderen Meldungen, es geht eigentlich ganz allgemein rund. Da gab es auch letztens recht interessante Diskussionen im Cropcom. Also ich finde schon, dass da gerade sehr viel passiert, sehr viel. Aber was da in der Finanzwelt passiert, ist wirklich erstaunlich und erschreckend. Götterdämmerung an der Wall Street war auf ORF.at zum Beispiel zu lesen. Ich gehe jetzt nur im Schnelldurchlauf durch diese Überschriften durch, denn im Anschluss daran werde ich ein kurzes Update von Manfred Zimmel spielen zu diesem Thema. Finanzkrise, Goldfallschirm ging auf. Ein sehr interessanter Artikel von Gerhard Wisniewski. Es gab da ja letztens einen Anstieg von 14% an einem Tag, von dem allerdings nicht sehr viel in den Medien zu lesen war. Ahmadinejad verlautbarte vor der UN, the American Empire is nearing its end. Heute gab es einen weiteren Mega-Crash. Die Washington Mutual ist pleite und wurde bekannterweise von JP Morgan aufgekauft. Und sehr interessante Meldungen, eine sehr interessante Meldung vom Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Er sagte da, ließ aufhorchen, Weltfinanz wird sich radikal ändern. Und weiter sagte er da, die globale Bankenkrise wird das Weltfinanzsystem umwälzen und das Wirtschaftswachstum bremsen. Die Welt wird nicht wieder so werden, wie sie vor der Krise war, prognostizierte Steinbrück am Donnerstag. Er sprach von einem Erdbeben, in dessen Folge die USA ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren würde. Ja, und ich habe natürlich angesichts dieser Lage Manfred Zimmel kontaktiert. Es hat auch geklappt. Gestern Abend, relativ zeitnah, haben wir dann dieses Interview gemacht. Es gab da zum Beispiel letztens, also die Sendung, die ich mit ihm gemacht habe, hieß ja Hyperinflation am Horizont, war am 6.06.2008, wie gesagt, kann man nachhören. Es gab da letztens, ich habe es in den News gepostet, ein Posting, das den Titel hat, Hyperinflation am ... Das ist ein Ausschnitt aus dem iranischen Fernsehen, das muss man sich einfach anschauen. Also der Korrespondent aus Frankreich, aus Paris, veranschaulicht sehr deutlich, was aus dem Papiergeld werden könnte, wird. Bemüht dazu eine Klopapierrolle. Und angesichts dieser Entwicklung, denke ich mir mal, ist ein Update dieser Sendung, nämlich Hyperinflation am Horizont, mehr als angebracht. Und Manfred Zimmel hier eben im Interview, das wir gestern Abend geführt haben. Es wird darüber gesprochen, dass zwischen 700 und ich habe auch schon Zahlen bis 1,3 Billionen Dollar, also zwischen 700 Milliarden und 1,3 Billionen Dollar in das amerikanische Wirtschaftssystem gepumpt werden sollen. Was soll da eigentlich damit passieren? Was ist der Zweck dieser Aktion?
Letztendlich wird verhindert, dass diese faulen Kredite sofort oder vielleicht sogar überhaupt ausgebucht werden und damit Geld vernichtet. Das ist der unmittelbare Zweck und sagen wir, der mittelbare oder der eigentliche Zweck ist, dass die Stabilisierung des Finanzsystems und damit eigentlich der gesamten Wirtschaftsordnung erreicht wird oder zumindest das auf einige Jahre noch abzusichern. Das ist zumindest meine Erwartung vom Zeitplan her. Es wird nicht ewig funktionieren. Aber was wir sehen ist, ja, es wird wahnsinnig viel Geld wiederum gedruckt, dadurch, dass ein neuer Kredit geschöpft wird. Und das ist, Konsequenz ist dann, wie auch in der letzten Sendung besprochen, dass sich der inflationäre Druck wiederum sehr stark ausweiten sollte.
Wenn jetzt also, ich habe heute in einem Kommentar auf CNN gelesen, auf der Website, the powerful will give money to the rich, also die Mächtigen geben den Reichen Geld. Wie kann man das verstehen? So ein Statement.
Ja, was passiert schon die ganze Zeit? Das ist ja auch Teil, sagen wir mal, der impliziten Wirtschaftsordnung in einer Plutokratie. Also Demokratie kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass wir in der westlichen Welt haben, sondern es ist primär Plutokratie. Wobei man sagen muss, also das Spiel ist, dass halt Gewinne privatisiert werden, Verluste dann sozialisiert. Insofern stimmt natürlich, also das fließt dann, was ich den Aktionären zu, diese ganzen Gewinne, die in den letzten Jahren oder teilweise auch Jahrzehnten aufgehäuft wurden durch diese extrem spekulativen Transaktionen. Und normalerweise ist es ja so, man hat Risiko, das trägt man, dafür bekommt man eben Geld in Form der Risikoprämie, wie man dieses Risiko trägt. Und genau das passiert jetzt nicht. Das heißt, es wird jetzt nicht schlagend das Risiko in dem Sinn, zumindest nur, sagen wir mal, teilweise. Das heißt, sie haben die Risikoprämien eingestreift und tragen aber dann nicht die Verluste.
Gibt es da schon endgültige Zahlen, wie hoch das jetzt sein soll? 700, 800 Milliarden Dollar? Weißt du da irgendwas?
Ich denke mal, dass das relativ irrelevant ist, weil es geht letztendlich um was viel Größeres. Also was da jetzt genannt wird, diese Zahlen kann man ruhig ungefähr mit 1000 multiplizieren. Das ist das, warum es einmal geht von den Derivativen her. Das ist der Nominalwert der Derivative, das ungefähr, ja, jetzt so circa rein die OTC, Over-the-Counter-Derivative, jetzt ungefähr bei 800 Billionen US-Dollar. Also
Was heißt
das
das?
ist der Wert.
Das habe ich nicht verstanden jetzt.
800 Billionen US-Dollar sind Derivative. Derzeit ausstehend, also over the counter heißt, es wird abseits der geregelten Börsenplätze abgewickelt. Und das
Okay.
ist eigentlich das, worum es geht in letzter Konsequenz. Das ist jetzt nur wiederum die Spitze des Eisbergs, was wir bisher gesehen haben. Es war, was ich 2007 ist davon, wurde schon debattiert, Subprime, okay, was wird es für Konsequenzen haben, was ist der die Schadenssumme, der Forderungsausfall. Das ist relativ gering am Beginn eingeschätzt worden, wird schon auf höhere Zahlen, höhere ja, Geldmengen taxiert. Also ich denke, das ist eher nur so im Fluss. Es wird dann nächstes Jahr werden die Zahlen wahrscheinlich schon nochmals das X-fache höher sein, weil es immer weitere Kreise zieht. Also das ist eher nur jetzt sagen wir, der Stand der Dinge. Ne? Und das sollte immer, also die Schadenssumme sollte sich immer mehr annähern dem, worum es im Hintergrund wirklich geht, also die gesamte Derivativblase. Ja, das Problem ist, dass ja damit das, sagen wir mal, Pyramidenspiel perpetuiert wird. Also es gibt aus meiner Sicht nur zwei Lösungen für die Krise. Und die eine wäre, dass man das System sofort kollabieren lässt. Und es wäre ziemlich sicher schon etliche Male kollabiert, jetzt ohne die massiven konzertierten Aktionen weltweit, vor allem durch Regierungen, Notenbanken und so weiter, durch Verstaatlichungen, durch dann das Bereitstellung von Krediten. Also diese Option, die ist natürlich im Prinzip immer noch auf dem Tisch, auch die nächsten Jahre, und sie war schon auf dem Tisch die letzten Jahre, aber es deutet eben alles darauf hin, dass die zweite Option gewählt wird, und das ist, man versucht das Pyramidenspiel weiter aufrechtzuerhalten.
Hat sich das Szenario, das wir in der Sendung, die du schon kurz angesprochen hast, Hyperinflation am Horizont, du hast da von einem Zeitraum von ungefähr 4 Jahren gesprochen, ehe sich dieser Kreislauf so beschleunigt hat, dass Geld quasi völlig seinen Wert verliert. Hat sich durch diese Entwicklungen dieser Zeitplan verändert, deiner Meinung nach?
Nein, nicht wirklich. Es ist momentan ja noch keine Hyperinflation. Es ist zwar eine ziemlich hohe Inflation, aber sicher noch nicht so, dass man davon Hyperinflation sprechen kann. Das sollte sich erst im Laufe der nächsten Jahre aufbauen.
Das heißt, wenn
Aufgrund
sich
immer.
dieses Szenario einstellt, dann gehst du nach wie vor davon aus, dass das in ungefähr vier, im Zeitraum von ungefähr 4 Jahren, 5 Jahren passiert.
Genau, ja.
Ja, soweit Manfred Zimmel zur aktuellen Lage. Wie gesagt, die Sendung Hyperinflation am Horizont Sehr interessant. Ist nachzuhören. Dieses Interview hat 20 Minuten ungefähr gedauert. Ich habe natürlich nur einen kleinen Teil jetzt nehmen können und ich werde es in den kommenden Tagen, morgen oder so, dann in voller Länge online stellen. Jetzt aber zurück zu Klimawandlungen. Ich bin also bei diesem Thema wirklich hin und her gerissen. Ich habe vor 2,5 Jahren war ich eigentlich recht überzeugt, und das ist ja selten, dass ich irgendwie von der Mainstream-Meinung irgendwie überzeugt bin, dass der Klimawandel passiert, und zwar aus den Ursachen, wie es uns erzählt wird. Und ich habe damals mit Andreas Goubier die erste Sendung gemacht zu diesem Thema 2006 und kam da frisch vom Film, den Al Gore da erzeugt hat, und fand das eigentlich alles sehr überzeugend. Inzwischen stellte sich aber heraus, durch Hörermails, durch Gäste, durch Vorträge, die ich gehört habe, dass nicht einmal die Kernfrage, nämlich gibt es eine eindeutig nachweisbare, signifikante, menschlich verursachte Erwärmung, geklärt werden kann. Beziehungsweise, dass da gestritten wird und dass auf beiden Seiten gute Argumente herrschen, wobei also die Kritiker meiner Meinung nach eigentlich fast die besseren haben. Die Wissenschaft ist sich eben nicht einig, und ja, Beispiele, siehe Videos, wie zum Beispiel von Bob Carter, ein Professor aus Australien, beziehungsweise Professor Fred Singer aus den Vereinigten Staaten. Zitat: Die jetzige Erwärmung ist natürlich. Das heißt, die Menschen beschreiten nicht, dass es eine Erwärmung gibt. Das Klima schwankt immer. Es geht immer auf oder ab, wie auf der Achterbahn, aber sie ist eben nicht hervorgerufen, nach der Meinung dieser Männer, durch CO2. Das Hauptproblem ist vielleicht, dass verschiedene Wissenschaftler verschiedene Daten bewerten. Also ich habe das, ich mir jetzt auch die Sendung mit Andreas Goubier nochmal angehört, und diese verschiedenen Daten entstehen wahrscheinlich durch verschiedene Messmethoden. Und es ist nicht trivial herauszufinden, wie warm es vor 700 Jahren war. Nehme ich einmal an. Es gibt da indirekte Methoden natürlich, da hat man wieder Modelle mit all den Problemen, die sich damit auftun. Die Wärmeperiode zum Beispiel im Mittelalter, ich habe Andreas Goubier davon darauf angesprochen, er wusste nichts davon. Er hat einfach nichts dazu sagen können. Andere Wissenschaftler, also auch Meteorologen, Klimaforscher, wissen sehr wohl davon, beziehen das in ihre Überlegungen ein und kommen zu völlig anderen Schlüssen. Also bei der Ursache ist man sich dann eh restlos uneinig. Aber es gibt auch Zweifel, ob diese Erwärmung wirklich abnorm ist, das heißt, ob es jetzt gerade, also ob wir eine Erwärmung sehen, die eben nicht in der Vergangenheit schon passiert ist. Und da sind wir dann bei den Daten. Tatsächlich ist es aber auch, dass eine bestimmte Sichtweise, nämlich CO2-bedingte, menschlich verursachte Erwärmung, im Moment ganz einfach sehr heiß gepusht wird. Lange Zeit war irgendwie das Ganze überhaupt kein Thema, jetzt auf einmal bricht die Panik aus. Und das ist natürlich eine heikle Frage. Ist diese Panik berechtigt? Ne? Wenn sie berechtigt ist, dann jawohl, Al Gore, dann müssen wir was tun, ganz klar. Aber wenn es da andere Interessen vielleicht gibt, die auch schlagend wären, nämlich vor allem bei diesem Stand des Wissens, und das Ganze halt gewisse Theorien bevorzugt werden, sage ich mal, die Gewichtung nicht ganz ausgeglichen ist, dann ist das eine ganz andere Frage. Und in den kommenden 70 Minuten circa werden wir mit Gerhard Wisniewski genau diese Dinge besprechen. Er hat sich also sehr eingehend mit dieser Causa beschäftigt und stellt dieses ganze Thema in einen breiteren Kontext, wo es eben auch hingehört. Also hier geht es gleich weiter mit Gerhard Wisniewski und Klimawandlungen.
Thank you.
Gerd Wisniewski ist geboren 1959, studierte Politwissenschaften und arbeitet seit 1986 als freier Autor, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. 1992 erregte er als Co-Autor des Bestsellers Das RAF-Phantom Aufsehen. Der auf diesem Buch basierende Fernsehfilm Das Phantom gewann im Jahr 2000 den Dreiser Zuschauerpreis sowie den Grimme-Preis 2003. Und 2004 erschien sein Bestseller Operation 9-11 bzw. Mythos 9-11. Er war schon einmal zu diesem Thema zu Gast. Heute geht es um ein anderes, aber nicht minder weniger spannendes Thema, nämlich den Klimawandel. Schönen guten Abend, Herr Wisniewski.
Guten Abend, Herr Alubaidi.
Können Sie mich gut verstehen?
Ich kann Sie gut verstehen.
Das ist wunderbar. Wie gesagt, ich habe es in der Einleitung jetzt schon erwähnt, weiß nicht, ob Sie da jetzt mitgehört haben, aber ich bin da ziemlich hin und her gerissen und ich kann mir diese Situation eigentlich nicht ganz erklären. Daher fangen wir vielleicht einmal bei den Basics hier an. Auf welcher Basis trifft man hier eigentlich eine Aussage über das Klima und vor allem auch über den Anstieg und dann eben im Weiteren über dessen Ursache?
Ja, das ist sehr interessant, diese Frage. Also zunächst mal, die Basis ist ja sozusagen die globale Durchschnittstemperatur, nicht wahr? Das heißt also, man gibt also an, man würde hier eine globale Durchschnittstemperatur berechnen können und messen können. Und zweitens soll diese globale Durchschnittstemperatur steigen. Und drittens sei dies verbunden mit einem Steigen des CO2-Gehaltes in der Erdatmosphäre. Und ich habe mich darüber natürlich auch schon mit Mathematikern unterhalten hier in Deutschland. Das Problem fängt schon mit der Messung der globalen Durchschnittstemperatur an, denn selbstverständlich kann es sich da ja nur um ein mehr oder weniger perfektes Messgitter handeln, was sie über den Globus legen. Und das Problem sind natürlich die Lücken in diesem Gitter, denn wie eng sie das Gitter auch immer knüpfen mögen, sie werden es nie schaffen, das perfekte Gitter herzustellen. Und da besagt ja die Chaostheorie, dass auch sehr kleine Ursachen große Wirkungen haben können, in diesem Fall kleine Lücken große Wirkungen haben können. Und deswegen haben sie schon mal ein grundsätzliches Problem, überhaupt diese Durchschnittstemperatur zu erfassen und dann auch irgendwie weitere, Berechnungen damit anzustellen.
Ich bin da mit einem Hörer in Korrespondenz, der mit einem Herrn Dr. Hoffmann, den ich am Anfang nächsten Jahres auch einmal in der Sendung begrüßen darf. Und der Herr Dr. Hoffmann hat offenbar selbst sehr viele Daten überprüft und hat festgestellt, dass bei vielen Temperaturdaten überhaupt keine Gauss-Verteilung vorliegt. Und die scheint, ich bin jetzt nicht so involviert in die Mathematik, die Sie da verwenden, aber ohne diese Gauss-Verteilung kann man offenbar diese Daten gar nicht zur Mittelwertsbildung heranziehen. Das heißt, die meisten dieser Daten eignen sich gar nicht, um auf einen Mittelwert zu schließen.
Ja, also das ist jetzt wirklich ein bisschen höhere Mathematik. Ich glaube gar nicht, dass man wirklich so weit einsteigen sollte und auch muss, denn das Interessante ist ja, viele Leute haben ja auch schon Angst, hier bei diesem Thema mitzudiskutieren, weil sie glauben, oh mein Gott, das ist höhere Physik und womöglich höhere Mathematik. Aber das ist gar nicht wahr, sondern der gesunde Menschenverstand reicht vollkommen aus. Wenn Sie sich vorstellen, dass zwischen diesen einzelnen Gitternetzpunkten immer noch hunderte oder sogar tausende Kilometer liegen, dass auf den Ozeanen kaum Messungen stattfinden können, weil sie natürlich da gar keine Messpunkte haben oder ganz wenige Messpunkte, beispielsweise an Bojen, Feuerschiffen oder so, dann werden Sie schon feststellen, dass dieses Netz überhaupt nicht gleichmäßig geknüpft ist, dass es asymmetrisch ist, dass es sehr große Lücken aufweist. Und jetzt kommt ein ganz grundsätzliches Problem dazu. Jeder kann sich ja vorstellen, im Grunde genommen, wenn Sie eine Erddurchschnittstemperatur berechnen wollen oder Sie wollen sogar Prognosen anstellen über die nächsten Jahre oder Jahrhunderte, dann haben Sie es ja mit Daten zu tun. Und das Ökosystem hat es ja auch mit Daten zu tun. Das heißt also, der Betriebszustand sozusagen jedes Moleküls wäre wichtig, jeder Windhauch wäre wichtig, jede Welle, die sich kräuselt. Und da müssen wir ja feststellen, dass tatsächlich in unserem Ökosystem nun mal bedauerlicherweise eine unendliche Menge von Daten anfällt. Das kann man, glaube ich, mal ganz klar feststellen. Das heißt, wenn Sie mal an die vielen, ich weiß nicht, mir fehlt da der mathematische Ausdruck, Quintilliarden Moleküle denken, die unterwegs sind zum Beispiel, dann kommen Sie ja ganz schnell drauf, dass hier, wenn Sie dann auch noch die Zustände dieser Moleküle erfassen müssten, dass das Ökosystem eine unendliche Menge von Daten verarbeitet oder dass hier eine unendliche Menge von Daten anfällt und das Problem von jeder Messung, das Problem hier dieser Durchschnittstemperatur und das Problem von jedem Computermodell besteht darin, dass es nur eine sehr, sehr endliche Menge von Daten verarbeiten kann. Und es ist sogar so, wenn man es mal ganz knallhart weiterverfolgen würde, würde man sagen müssen, ja Moment, also jede endliche Datenmenge, die endlich ist, wird ja gegenüber einer unendlichen Datenmenge gegen Null gehen. Ja? Und da haben Sie dann wirklich ein richtiges Berechnungs- und Aussageproblem mit Ihren Klimamodellen beispielsweise.
Na gut, ich meine, wir brauchen da gar
leise, Herr Alubaik.
Wir brauchen jetzt besser?
Nee.
Okay, das ist allerdings, mal schauen, wie schaut es jetzt aus?
Besser, ja.
Okay. Nun, es ist jetzt ja so, dass also diese Modelle, wir wissen alle, dass die nicht das halten, was sie versprechen, denn es ist ja schon schwierig, das Wetter für die nächste Woche vorherzusagen. Daher frage ich mich da persönlich immer, wie will man denn eine langfristige Erwärmung vorhersagen?
Ja, natürlich gar nicht.
Ja, aber man tut es eben. Ja, warum? Dazu kommen wir noch, aber bleiben wir noch.
Da kann ich Ihnen ein schönes Beispiel dazu erzählen. Ich recherchiere schon seit sehr, sehr langen Jahren an diesem Thema. Ich denke mal seit 15 Jahren an diesem Klimathema. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das mit den Klimamodellen anfing, also als man versucht hat, in Computern das Öko- und das Klimasystem zu modellieren, da waren diese Klimamodelle so primitiv, dass nicht mal Ozeane da drin enthalten waren, obwohl Sie mir ja zustimmen werden, dass das maßgebliche Klimafaktoren sind. Aber trotzdem hatte man keine Skrupel, anhand dieser wirklich, ich würde mal sagen, dummen Modelle, Schlagzeilen zu machen mit angeblichen Erderwärmungen in den nächsten Jahrzehnten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Modelle sind zwar besser geworden, aber immer noch weisen sie ganz ähnliche klaffende Lücken auf, wie damals, als es um die Ozeane ging.
Nun, gibt es aber sehr viele Menschen, dazu zähle ich mich auch, die natürlich schon subjektiv irgendwie wahrnehmen, dass eine Klimaveränderung stattfindet. Das heißt, ich nehme mal an, das ist ja nicht wirklich bestritten, dass sich das Klima verändert. Ich meine zum Beispiel die Gottesanbeterin, die jetzt irgendwie in den Raum von Graz vordringt. Ja. Das heißt, es gibt ja eine Erwärmung. Die Frage ist ja eher, warum gibt es sie, oder? Oder ich meine.
Also das erste Problem, ein weiteres Problem bei diesem ganzen Thema ist natürlich dieses Thermostatdenken, das ich jetzt auch so ein bisschen bei Ihnen hier heraushöre. Also so der Gedanke oder die Vorstellung, also bei der Erde müsste eine bestimmte Temperatur eingestellt sein und wenn die plötzlich sich verändert, dann bricht Panik aus, ja. Und das ist natürlich Blödsinn, aber auf diesem Blödsinn fußt eben auch diese ganze Klimahysterie, auf dem Blödsinn nämlich, dass man davon ausgeht, die Erdtemperatur müsste konstant bleiben, wie meine Raumtemperatur zu Hause, die ich meinetwegen an einem Thermostat einstellen kann. Diese Erdtemperatur, das Klima war noch nie in der gesamten Erdgeschichte konstant, sondern das Klima, die Erde sind ja sozusagen lebendige Systeme, die sich ständig verändern. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass es auch da schon Warmperioden gab. Beispielsweise im Mittelalter gab es eine Warmperiode. Um Christi Geburt gab es eine Warmperiode. Mehrere tausend Jahre vorher gab es Warmperioden. Und wissen Sie, was das wirklich Spannende ist? Damals hat man diese Warmperioden noch nicht als Katastrophe bezeichnet. Und auch in der Rückschau werden diese Warmperioden von den Wissenschaftlern nicht als Katastrophen bezeichnet, sondern als Optima. Das heißt also das best- oder günstig mögliche Klima. Nur die Warmperiode, die wir möglicherweise zurzeit haben, wird plötzlich als Katastrophe bezeichnet. Daran können Sie schon sehen, wie absurd das Ganze ist.
Ja, da, also zum einen, also ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Thermostat, einen großen globalen Thermostat haben, sondern ich glaube schon, dass sich das Klima ständig verändert. Und dass wir eben derzeit gerade eine Phase durchmachen, wo es halt zumindest, ich meine, in den letzten 8, 9 Jahren ist es wieder relativ konstant geblieben, soweit man das eben überhaupt messtechnisch feststellen kann. Aber davor gab es eine Erwärmungsperiode. Und ich meine, einer dieser Knackpunkte ist ja, wenn man jetzt von einer langfristigen Erwärmung spricht, dann muss man da natürlich mehr als nur 40, 50 Jahre zurückgehen, ja. Und weil Sie jetzt gerade die mittelalterliche Warmperiode angesprochen haben, das finde ich sehr interessant. Ich habe mir noch einmal die Sendung angehört, die ich vor 2,5 Jahren mit einem Grazer Klimaforscher gemacht habe. Und ich habe ihn damals auf also diese Warmperiode im Mittelalter angesprochen, wo auch Wein in England wuchs und die Franzosen total sauer waren, weil die da irgendwie Konkurrenz bekamen etc. Davon wusste er nichts. Und wir haben das dann überlegt und haben gedacht, wie kann denn das sein? Und was da eigentlich offensichtlich ist, ist, dass offenbar Wissenschaftler mit verschiedenen Eingangsdaten arbeiten.
Ja, aber Herr Al-Ubaidi, das ist ja vollkommen unglaublich, unfassbar, dass hier jemand herumläuft, sich als Klimaforscher bezeichnet und von diesen früheren Warmperioden nichts weiß. Also da muss ich mich doch schon fragen, da fängt es ja ganz früh an, da müssen wir ja gar nicht mehr über Computermodelle reden, sondern das grenzt ja schon an Allgemeinwissen. Also da würde ich ja dann schon größtes Misstrauen an den Tag legen.
Naja, also er wusste zumindest nicht von einer signifikant überhöhten Erwärmung damals. Also,
Naja, wir müssen
okay.
ja, zum Beispiel noch ein weiteres uns überlegen, woher kommt denn zum Beispiel der Name Grönland, ja? Also Sie wissen schon, diese vereiste Insel da oben im Norden, ja ganz einfach, der Name Grönland kommt von dem Wort grün und das können wir im Englischen sogar noch besser verstehen, weil dort diese Insel ganz einfach Greenland heißt. Warum heißt diese vereiste Insel eigentlich Greenland? Ganz einfach, als sie so benannt wurde, war sie eben grün und nicht derartig vereist wie heute. Und damals gab es Gott sei Dank noch keine Klimaforscher oder auch Medien, die hätten wahrscheinlich die Leute damals, während sie dort möglicherweise Schafe gezüchtet haben, total in Panik versetzt und ihnen erzählt, dass das alles eine Riesenkatastrophe wäre, dass sie ihre Schafe züchten können.
Ja, na, die Sache ist die, ja, also mir kommt es einfach vor, dass verschiedene Wissenschaftler mit verschiedenen Daten versehen werden. Also es kann schon sein, dass das Allgemeinwissen sein mag, dass im Mittelalter es eine Warmperiode gab, aber wie viel Grad das genau waren, das ist natürlich eine andere Frage. Und ich meine, ich kann es mir nicht anders erklären, das sind Meteorologen etc., Tausende auf der ganzen Welt, die davon überzeugt sind, dass wir eine, ja, noch nie dagewesene Erwärmung haben oder ihr entgegensehen.
Nein, also das kann man, denke ich, ausschließen. Noch nie da gewesen.
Ist klar, nein, nein.
Vielleicht, bitte?
Das ist klar, aber was ich hinaus möchte, ist eigentlich, wie kann denn das sein, also das ist eines der Dinge, die ich nicht verstehe, wie kann denn das sein, dass manche Meteorologen, wenn man jetzt also diese Kurve sieht, ja, mit dieser sehr starken Erwärmung im Mittelalter und davor auch, also die geht ja auf und ab, und man sieht dann da auch, dass also die Spitzen teilweise höher sind als diese Warmperiode, die wir heute erleben. Und ich meine, dann brauche ich ja eigentlich überhaupt nichts von Physik etc. zu verstehen, dass ich weiß,
Richtig.
dass es sich dabei jetzt im Moment nicht um irgendwas Ungewöhnliches handelt.
Ganz
Ja?
genau.
Das heißt, das sieht jeder. Warum sehen die Leute das nicht? Weil die andere Daten haben. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Warum? Wie kann das sein? Also ich mutmaße jetzt einfach einmal, dass die tatsächlich auf anderen Daten ihre Schlüsse ziehen. Und die Frage ist, warum gibt es da verschiedene Datensätze? Die einzige Antwort, die ich mir geben kann, ist, dass es natürlich nicht trivial ist, herauszufinden, wie warm war es vor 700 Jahren, man daher verschiedene indirekte Messmethoden einsetzt und dadurch zu verschiedenen Werten kommt, je nachdem, welches Modell etc. man da bevorzugt.
Nein, ich glaube, dass es jetzt in der Rückschau eigentlich gar nicht so große Probleme gibt, sondern das ist eigentlich wissenschaftlicher Konsens, die verschiedenen Warmperioden der Vergangenheit. Die können Sie ja nicht nur an irgendwelchen Eisbohrkernuntersuchungen rekonstruieren, sondern darüber gibt es ja, wie ich schon sagte, selbst die Benennung von Orten weist schon auf diese Warmperioden hin. In Großbritannien finden Sie unglaublich viele Gassen und Straßen, die nach Weinen benannt sind und so, ja. Und also das ist absolut unbestreitbar, dass diese Warmperioden da waren. Nur Sie haben eben recht mit Ihrer Bemerkung. Das stimmt eben auch das, was ich zu Beginn sagte. Sie müssen gar nicht Physik studieren, sondern das Allgemeinwissen, aber auch der gesunde Menschenverstand reichen vollkommen aus, um diese derzeit hochgefahrene Klimahysterie ad absurdum zu führen.
Ja, dennoch, was mir das Ganze eingeht, ist, warum dann darüber kein Konsens herrscht?
Herr Al-Ubaid, ich meine, die Antwort ist doch so oft, wie so oft in der Wissenschaft, in der Politik, ist die Antwort doch Geld. Es ist doch so, dass Sie heute, wenn Sie Forschungsanträge stellen, diese Forschungsprojekte sehr, sehr schnell bewilligt bekommen, wenn dort das Wort Klima auftaucht oder Klimakatastrophe. Das ist also jetzt wirklich stehende Weisheit in der ganzen Wissenschaft, ja. Mhm. Und solche Forschungen werden zurzeit unglaublich gefördert und hochgefahren. Und wenn Sie sich jetzt hinstellen und Sie leugnen das Ganze, was erstens Ihr gutes Recht und zweitens wissenschaftlich angebracht wäre, dann werden Sie mit Ihren Forschungsprojekten Schwierigkeiten bekommen. So ist im Moment die Lage in der Wissenschaft hier. Und deswegen blasen halt wahnsinnig viele Wissenschaftler in das Klimakatastrophenhorn. Ich kann mich auch erinnern, als ich schon vor 10, 15 Jahren angefangen habe, hier über das Thema zu recherchieren, da fiel mir auf, dass eben die Klimaforscher immer diejenigen mit den allerbesten und neuesten und größten Computern waren. Also das heißt also, Sie sehen schon, dass sich Ihre Arbeitsbedingungen bereits verbessern, wenn Sie vorgeben, über das Klima zu forschen oder über die Klimakatastrophe zu forschen.
Ja gut, ich meine, daran ist ja jetzt prinzipiell nichts auszusetzen, wenn Leute, die ist ja ein sehr wichtiges Thema. Also wenn wir jetzt wirklich den globalen Wärmetod sterben, dann wäre es natürlich gut, wenn wir das möglichst bald herausfinden und dann sollen die von mir aus die besten Computer bekommen. Da bin ich sogar dafür. Aber nach wie vor, was mir nicht eingeht, ist, das sind Wissenschaftler, ich glaube einfach nicht daran, dass die jetzt alle irgendwie gekauft sind. Ich glaube, dass das Problem hauptsächlich auf den Daten liegen muss, aber vielleicht irre ich mich da. Aber also, geht mir nicht ein. Also.
Es ist halt so, es ist eine große Täuschung, wenn man davon ausgeht, dass die Klimaforschung etwa eine objektive Wissenschaft wäre.
Das stimmt auch, ja.
Hat auch der Professor Gerlich abgestritten, mit dem ich mal ein Interview geführt habe, hier ein Mathematikprofessor in Deutschland. Der gesagt hat, die Klimaforschung ist keine objektive Wissenschaft, sondern nichts anderes als Kaffeesatzlesen. Und woran liegt das? Das mag vielleicht ein harter Ausdruck sein, aber es liegt eben an der Datenunsicherheit, von der ich eigentlich von Beginn an gesprochen habe, dass es einfach Milliarden verschiedene Daten gibt, die mehr oder weniger aussagekräftig sind und mit denen die Klimaforschung nicht richtig umgehen kann. Und die eigentlich sowieso gezwungen ist, vor der Masse der Daten zu kapitulieren, die das Klima und das Ökosystem produziert. Das Klima und das Ökosystem produziert so unendlich viele Daten, dass es eben praktisch unmöglich ist, jetzt hier auf dieser Grundlage irgendwas aussagen zu wollen.
Ja, also wie Sie sagen, also die Daten sind nicht so stabil, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und es sind auch teilweise Daten,
die... Es gibt keine objektiven Daten. Sie kennen ja vielleicht auch in Bezug auf Statistiken diesen Spruch, ich glaube nur dieser Statistik, die ich selber gefälscht habe. Das ist so eine Redensart in Bezug auf Statistik. Ich will hier nicht von Fälschung reden, aber mit Sicherheit werden hier nur diese Daten benutzt, die jetzt meine These jeweils unterstützen. Und da ist bei mir erstmal an allererster Stelle im Verdacht die offizielle Klimaforschung, weil man nämlich ihre ganzen Annahmen sehr, sehr leicht auseinandernehmen und widerlegen kann.
Ja, also ich meine zum Beispiel jetzt in diesem Film von Al Gore, den wahrscheinlich viele gesehen haben, wo er eben auf die Katastrophe hinweist, da sieht man dann diese berühmte Kurve, die aussieht wie ein Golfschläger. Und bei den anderen, die da jetzt also eher skeptisch sind, sieht diese Kurve eben nicht aus wie ein Golfschläger, sondern da gab es eben einfach davor auch schon Erhöhungen der Temperatur. Also,
die Schlägerkurve ist, glaube ich, vor einigen Monaten spektakulär widerlegt worden von einem Mathematiker in den USA, der gesagt hat, das beruht auf vollkommen falschen Berechnungen. Aber Al Gore hat ja noch andere falsche Annahmen in seinem Film verbreitet oder besser gesagt, er hat bestimmte falsche Annahmen der Klimaforschung nicht wirklich angesprochen in seinem Film. Warum hat er das nicht gemacht? Weil er hätte dann den ganzen Film gleich wegschmeißen können. Zum Beispiel die Grundannahme eigentlich der Klimaforschung, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre immer der Erwärmung vorausgehe und der Erwärmung auch vorausgegangen sei, was einfach nur bedeuten soll, der CO2-Anstieg, der Anstieg dieses Gases in der Atmosphäre soll angeblich die Ursache für die Erwärmung sein. Dummerweise ist das also schon längst widerlegt anhand von Eisbohrkernforschung, wo man also eindeutig feststellen kann, dass es umgekehrt war. Erst erwärmte sich die Erde, warum auch immer, vielleicht aufgrund von Sonneneinflüssen, und dann mit einer Verzögerung von mehreren hundert Jahren stieg erst das CO2, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre an, was man sich zum Beispiel so erklären kann, dass sich die Ozeane, wenn die sich aufheizen, dass die dann das in den Ozeanen gelöste CO2 an die Atmosphäre abgeben. Also das heißt, die Grundannahme der Klimaforschung, CO2-Gehalt der Atmosphäre ist die Ursache für die Erwärmung der Erde, ist schon mal komplett falsch. Damit kann man wirklich, wie man so schön modern sagt, die Klimakatastrophenforschung und die Klimaprognosen bereits in die Tonne treten.
Ja, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, die Grundannahmen der Klimaforschung, also der Herr Professor Singer aus den USA zum Beispiel, der sagt ganz klar in diesem Vortrag, den ich verlinkt habe, übrigens ein großartiger Vortrag, den man sich anhören sollte, finde ich, wenn man sich für das Thema interessiert, er spricht auch Deutsch. Also der sagt ganz klar, in der Vergangenheit, man hat also vier Fälle, glaube ich, beobachtet, also in der wirklich erdgeschichtlichen Vergangenheit, und da eilte der CO2-Anstieg dem Klima, also der Temperaturanstieg nach, und zwar um 600 Jahre. Das heißt, Temperaturanstieg, 600 Jahre, CO2-Anstieg. Also in der Tat, ja, also in der Tat muss ich sagen, ist diese Behauptung völlig offenbar aus der Luft gegriffen.
Welche Behauptung meinen Sie?
Die Behauptung, dass CO2-Anstieg quasi der, also dieses, man spricht immer vom Fingerprint, der genau passen soll und so weiter, ja. Aber zum Beispiel, also Professor Singer sagt, ja, es gibt vier Fälle in der erdgeschichtlichen Vergangenheit und da ist es nacheilend, also nichts vom Fingerprint, ne?
Richtig. Jetzt kann man, ja. Die Kurven ähneln sich halt deshalb, weil eben anscheinend die Erwärmung wirklich die Ursache für den CO2-Anstieg zu sein scheint, aber in diesem Fall ist eben die CO2-Kurve der Wärmekurve nachgelagert und nicht vorgelagert.
Ja.
Und das, wenn man diesen Al Gore-Film sich genau anschaut, das umschifft der Herr Gore sehr, sehr geschickt in seinem Film, indem er also an der Stelle sagt, ja, die Beziehung dieser beiden Kurven sei sehr, sehr kompliziert, aber man könne doch feststellen. Und hinter diesem sehr, sehr kompliziert versteckt sich genau diese Beziehung zwischen CO2, die wirkliche Beziehung zwischen CO2 und der Erderwärmung. Und hätte er das gesagt, hätte er, wie gesagt, seinen Film sowieso gleich wegschmeißen können.
Sind Sie jetzt eigentlich der Meinung, dass wir jetzt gerade überhaupt in einer Erwärmungsperiode sind, oder glauben Sie, dass das überhaupt alles Quatsch ist?
Also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil es wirklich wahnsinnig schwierig ist, in Echtzeit sozusagen den Finger an den Puls des Klimasystems zu legen. Einfach aufgrund der messtechnischen Schwierigkeiten, die da bestehen, aufgrund der Zeiträume, um die es geht. Es geht ja eigentlich, wenn wir uns zum Beispiel die Optima, die Warmperioden der Vergangenheit mal anschauen, da ging es dann um mehrere hundert Jahre, in denen die sich praktisch herausgebildet haben und in denen die sich dann auch diese Warmperioden in den zum Beispiel geologischen Verhältnissen, die wir beobachten können, abgebildet haben. Wenn wir aber jetzt 5 Jahre mal messen, 10 Jahre oder auch 50 Jahre, selbst das, naja, da wäre ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so stimmen kann. Und dazu kommt natürlich, dass die gesamte Klimalobby, die Klimawissenschaftslobby, absolut daran interessiert ist, nur solche Daten zu finden, die ihre These unterstützen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir hier mit Daten objektiv versorgt werden über die derzeitige Wärmesituation. Und was wirklich sehr unstrittig ist, weitgehend unstrittig ist, aber zwischen Klimakatastrophen Gläubigen und Nichtgläubigen, ist, dass der einzelne Mensch in seiner Alltagserfahrung praktisch gar nichts über das Klima aussagen kann. Einfach deshalb, weil seine seine, wie sag ich denn, seine geografische und zeitliche Auflösung viel zu gering ist. Das heißt also, ich wohne in München, Sie wohnen in Österreich, andere wohnen in New York. Und das ist das eine. Und das zweite ist, Sie beobachten das Wetter dann immer nur mal so ein paar Jahre, kriegen Sie das mit. Sie haben auch vielleicht kein gutes Gedächtnis, was war eigentlich vor 10 Jahren, wie war das denn da wirklich der Winter vor 10 Jahren, ja. Also wir selber dann als kleine Menschlein können eigentlich da auch sehr wenig ausrichten, es sei denn, wir würden jetzt eine brutale Klimaveränderung erfahren, wie dass es jetzt 10 Sommer lang hintereinander -10 Grad hat. Und naja, das ist übertrieben. Aber Sie verstehen, was ich meine.
Ja, ist schon klar.
Ich meine, wobei, es spricht natürlich einiges im Moment, abgesehen von den mathematischen Daten für so eine Erwärmung. Das scheint ja schon so zu sein, dass Gletscher zurückgehen, dass Eismassen zurückgehen. Wie gesagt, ich glaube, niemand hätte was dagegen, wenn Grönland wieder grün werden würde. Und ich glaube nicht, dass da also ein wirklicher Grund für die Panik besteht. Es gibt aber auch widersprüchliche Messungen. Vor einigen Monaten hat ein deutsches Forschungsschiff Aufsehen erregt, das aus der Antarktis zurückkam und dort festgestellt hat, dass also die Tiefsee sich abkühlt, massiv abkühlt in der Antarktis. Nur, ich sage Ihnen noch eins, Herr Alubaidi, für uns Menschen ist das sozusagen im Grunde genommen fast ein unverständliches Gestammel des Ökosystems und des Klimasystems. Hier geht die Temperatur auf, da geht sie rauf, da geht sie runter, dort drüben geht sie wieder rauf, dort schmelzen die Gletscher, dort wird das Eis sogar mehr. Es ist sehr schwierig, sozusagen dieses Gestammel des großen Öko- und Klimasystems zu erfassen und zu analysieren. Und schon damit, glaube ich, sind unsere Forscher komplett überfordert.
Es gab auch in dem Thread zu dieser heutigen Sendung einige interessante Kontroversen zum Thema, was Sie jetzt angesprochen haben, Arktis, Antarktis. Ich glaube, in der Arktis soll das Eis sogar zugenommen haben, kürzlich.
Korrekt, ja.
Es gibt Mont Blanc Gletscher, die zugenommen haben sollen. Gut, ich war jetzt gerade im Sommer vom Gletscher in Österreich, der sieht nicht gerade aus, als würde er zunehmen, aber wie Sie sagen, was weiß ich, war erst einmal dort. Also, aber es gibt schon auch Gletscher, es gibt Gletscher, die zurückgehen. Das ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen. Also, wenn Sie da jetzt sagen, Gestammel des Klimasystems, dann trifft es das wahrscheinlich recht gut. Und es ist halt die Frage, ob wir da nicht teilweise viel zu viel hineininterpretieren, beziehungsweise es ist die Frage, warum wir da so viel hineininterpretieren. Und mir ist jetzt auch was anderes einmal aufgefallen. Ich bin ja in den 80er Jahren quasi groß geworden und da hat man mir ja erklärt, und das habe ich damals natürlich auch geglaubt, was sehr beunruhigt, der Wald wird sterben, in 20 Jahren gibt es keinen Wald mehr, Schuld ist SO2, Siliziumdioxid, glaube ich, ne?
Schwefeldioxid.
Schwefeldioxid. Und heute scheint es so, als hätte man SO2, glaube ich, ist die chemische Formel mit CO2 ausgetauscht.
Ja, Herr Alubaidi, das sind eben diese üblichen Panikwellen, die über das Land und die Leute gejagt werden und mit denen man Politik machen kann. Wobei ich also jetzt kein Problem habe mit Schwefelfiltern in Kraftwerken oder so.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Nein.
Aber ich habe dann ein Problem, wie hier in diesem Fall der sogenannten Klimakatastrophe, wenn praktisch ein vollkommen unschädliches und ungiftiges Gas, jedenfalls in den Konzentrationen, die auf der Erde überhaupt möglich sind, in diesen Konzentrationen ist CO2 nicht nur unschädlich, sondern sogar lebenswichtig, wenn dieses plötzlich zum Teufelszeug erklärt wird und aufgrund dieser Annahme und Erklärung sozusagen eine Öko- und Klimadiktatur eingeführt wird, dann habe ich wirklich ein Problem und vor der Situation stehen wir im Moment.
Ja, und darauf kommen wir gleich noch. Also, wie Sie sagen, also vielleicht ist es auch so, dass weil man damals so schnell reagiert hat, dieses Schwefeldioxid eben durch Filter und andere Maßnahmen reduziert wurde und wir daher, es gab auch damals wirklich ein Waldsterben und es hat sich dann gestoppt. Aber die Situation jetzt ist tatsächlich paradox, denn wir sprechen eben von einem Gas, das eigentlich Pflanzenwuchs fördert. Also der Wald wächst zum Beispiel besser bei mehr CO2. denke ich mir mal. Und dennoch gehen nicht nur der Wald jetzt soll verschwinden, sondern gleich der ganze Planet untergehen. Also es ist Panikwellen, kann ich durchaus unterschreiben, ja.
Also das ist eben, das Ganze ist dermaßen grotesk, dass man es eigentlich kaum noch glauben kann. Denn wer sich ja an seinen Schulunterricht erinnert, an Biologie, an die Photosynthese der Pflanzen, der wird sich ja vielleicht daran erinnern, dass wir im Grunde genommen von CO2 leben. Jeder von uns isst jeden Tag ein CO2-Abkömmling, nämlich Kohlehydrate. Ja? Die Pflanze stellt mit Hilfe von CO2 und Wasser Kohlehydrate her, also Zucker. Und das ist eigentlich ein Allgemeinwissen, das jeder haben sollte. Und schon diesem Allgemeinwissen wird hier brutal ins Gesicht geschlagen, indem behauptet wird, CO2 sei schädlich und ein Gift, sozusagen ein Klimakiller, das muss man sich mal vorstellen. Und in Wirklichkeit ist es genau richtig, was Sie sagen. Es gibt selbstverständlich auch Versuche mit zum Beispiel CO2, Kunststoffzelten, die man über Pflanzen gebreitet hat und dort den CO2-Gehalt der Luft erhöht hat, und siehe da, diese Pflanzen sind wesentlich besser gewachsen. Das heißt also, im Grunde genommen, da diese Meinung vertreten auch einige Wissenschaftler, ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre für die Pflanzenwelt beispielsweise durchaus heute nicht optimal, könnte höher sein, was natürlich auch wiederum bedeuten würde, dass das Auswirkungen auf das ganze Hungerproblem auf dem Planeten hätte, wenn wir in der Lage wären, wir Menschen den CO2-Gehalt der Atmosphäre anzuheben, was eigentlich fast auch leider oder auch Gott sei Dank ausgeschlossen ist aufgrund der vergleichsweise geringen Mengen, die durch den Menschen an CO2 freigesetzt werden.
Ja, es ist, das ist auch das, was mich immer wieder jetzt fasziniert und schockiert hat, dass also hier bei diesem Thema wirklich die Gegensätze aufeinanderprallen. So wie jetzt Sie jetzt sagen, es wäre vielleicht sogar wünschenswert, das CO2 künstlich zu erhöhen, gibt es auch Klimaforscher, die sagen, wir stehen einer neuen Eiszeit gegenüber, die also das genaue Gegenteil von dem aussagen, was also im Mainstream ist.
Ja, Sie sehen, dass wir auch der Wissenschaft hier gar nicht mehr vertrauen können. Jeder trifft hier eigentlich die Aussage, die ihm angenehm ist, und Hauptmisstrauen meinerseits begründet sich eben darauf, dass im Moment aber die Annahme einer Klimakatastrophe deutlich besser honoriert wird als die Gegenmeinung, dass es nämlich keine Klimakatastrophe geben wird. Denn im Moment ist das auch eine politische Entscheidung, diese Klimakatastrophe möglichst hoch zu hängen und als ganz großes globales Thema zu fahren. Und hier können Sie eben sehr viel leichter Forschungsgelder bekommen, als wenn Sie zum Beispiel diese Vorstellung ablehnen.
Ja, das sind wir jetzt auch gleich beim nächsten großen Themenblock, würde ich sagen, nämlich cui bono, muss man sich wieder mal fragen, wer profitiert eigentlich jetzt vom derzeitigen Stand des Wissens, unter Anführungszeichen? Warum wird aus irgendeinem Grund der Meinung, dass wir einer langfristigen Erwärmung gegenüberstehen, die vom menschlich verursachten CO2 ausgelöst wird, warum ist die jetzt so im Vordergrund? Denn offensichtlich gibt es ja wissenschaftlich betrachtet nicht sehr viele Stützen.
Nein, richtig, diese gibt es überhaupt nicht. Diese Stützen, ganz im Gegenteil, sämtliche Stützen sind inzwischen weggebrochen von dieser merkwürdigen Theorie. Deswegen ist das hier auch ein politisches Programm, was wir hier miterleben. Oder die Motivation kommt aus dem politischen Bereich, denn mit der Vorstellung, dass der Mensch selber schuld ist an dieser angeblichen Klimakatastrophe, jeder Einzelne von uns, können Sie natürlich den gesamten Globus jetzt in politische Maßnahmen einbinden. Das heißt also, sie können kontrollieren, messen, Kontingente festlegen. Also es gibt ja schon solche wahnsinnigen Sachen auf dem Internet, da können Sie mal nachschauen, was Sie überhaupt für ein CO2-Budget pro Jahr haben. Als ich das erste Mal gesehen habe, wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Also so nach dem Motto, naja, mit 2 Karibikreisen ist eigentlich Ihr CO2-Budget verbraucht, danach dürfen Sie nicht mal mehr atmen, denn auch beim Atmen entsteht natürlich CO2.
Ja, es gibt ja auch Bestrebungen, das Ganze, ich meine, es gibt ja die Carbon Tax, die allen Ernstes erwogen wird. Jetzt das Problem bei der Carbon Tax ist, wie Sie sagen, wie atmen es aus? Also dann kommen wir tatsächlich zu dieser Schreckensvision, dass wir fürs Atmen, für die Luft eigentlich indirekt Steuer zahlen müssen.
Ja, korrekt. Das sehen Sie ganz korrekt. Ich meine, das ist eine sehr ernste Entwicklung. Wir laufen hier wirklich, und das meine ich jetzt nicht polemisch, in eine Ökodiktatur hinein. Wir befinden uns zum Teil auch schon darin. Und hier, das wird genutzt, um die Menschen zu kontrollieren, zu gängeln und natürlich wieder mal abzukassieren. Eine pfiffige Methode, denn über Schuldgefühle funktioniert das ja schon seit der katholischen Kirche. Was hier betrieben werden soll, ist so eine Art Ablasshandel. Das heißt, wenn ich nur spende und zahle und Ökosteuern zahle, dann kann ich mich besser fühlen. Für die Umwelt bedeutet das im Grunde rein gar nichts. Das ist ein reiner Etikettenschwindel und hat nur damit zu tun, wieder neue finanzielle Reservoire in der Bevölkerung zu erschließen.
Ja, nur die Frage ist ja doch, ich meine, Ökodiktatur, Sie haben das jetzt mehrmals erwähnt. Ich meine, es gibt natürlich Gegenstimmen, die sagen, das Ganze, also diese Gegenbewegung gegen die globale Erwärmung ist im Prinzip von der Ölindustrie in die Welt geworfen, denn die würden davon einfach geschädigt werden. Was ich jetzt auch einmal hinterfragen möchte, denn die sitzen zum Beispiel auf den Patenten für Solartechnik. Ich glaube, die würden gut verdienen, aber okay. Und Erdöl brauchen wir auch, wenn wir nicht mehr damit spazieren fahren. Also, aber...
Ja, richtig.
Was sagen Sie jetzt zu diesem quasi Vorwurf, dass jeder, der es wagt, gegen diese vorherrschende Meinung der Klimasituation zu sprechen, dass der im Prinzip der Erdölindustrie in den Sack redet?
Also da gibt es auch eine Gegenversion, die nämlich lautet, dass diese gesamte Klimakatastrophe im Grunde genommen von der Atomindustrie erfunden wurde, um die Atomenergie wieder als saubere und einzig mögliche Energieform darzustellen. Und tatsächlich habe ich schon wieder solche Broschüren hier in Deutschland gesehen, so eine richtig schöne bunte Broschüre mit so wunderschönen Landschaftsaufnahmen war das. Und da stand dann also drüber, hier sehen Sie, ich sage das jetzt mal ins Unreine, die besten Klimaschützer der Welt. Und dann mussten sie genau nachschauen auf diesen Landschaftsbildern und dann haben sie irgendwo immer ein Atomkraftwerk gesehen. Ja? Also man kann auch die Gegenversion, erscheint mir auch nicht ganz unplausibel, dass das nämlich auch der Atomindustrie massiv nützt. Und dem kann man sich jetzt hier auch als, wie sage ich denn, engagierter Mensch auch nicht verschließen, diesem Aspekt. Ja. Und da kriegt man doch, denke ich mal, muss man doch auch mal langsam ideologische Bauchschmerzen kriegen bei all dieser Klimahysterie, wem die eigentlich wirklich nützt.
Ich meine, weil Sie jetzt die Atomlobby da reinbringen, ich weiß ja, ob Ihnen der Autor Walter Russell, ich glaube Walter heißt im Vornamen, ein amerikanischer Autor, geläufig ist.
Nein, nein.
Der hat nämlich ein Buch geschrieben über die nukleare Erwärmung. Der hat in den 50er Jahren, glaube ich, die Theorie aufgestellt, dass durch den Einsatz von Nukleartechnologie, hat er vorhergesagt, sich eine Erderwärmung einstellen wird. Was auch sehr interessant ist und irgendwie so von quer oben reinkommt, aber wollte jetzt nicht unerwähnt lassen.
Also wissen Sie, diese ganzen Theorien, also die solche Behauptungen aufstellen, der Mensch verändert das Klima durch CO2 oder er verändert das Klima durch Atomabwärme zum Beispiel, die entbehren ja nicht so einer gewissen Hybris, ja, oder eines gewissen Größenwahns. Das heißt also, der Mensch empfindet sich plötzlich als irgendwie göttlich oder gottgleich, indem er meint, er könnte hier den Globus oder die Ökosphäre und die Klimasphäre auf diese Art und Weise verändern. Oder besser gesagt, nein, eigentlich fühlt er sich nicht göttlich, aber doch als das Gegenteil, sozusagen als teuflisch. Er wird hier also ein bisschen als teuflisch gebrandmarkt, als ein Teufel des Globus. Und solche Teufel kann man natürlich auch dann wunderbar abkassieren, indem man ihnen sagt, du atmest hier, du fährst hier Auto und ähnliche Sachen. Ja, es geht ja noch viel weiter. Es geht ja in den Bereich der privaten Lebensführung, zum Beispiel des Fleischkonsums hinein, wo man uns erzählt, ja, das geht auch nicht mehr so weiter, weil diese Kühe also Methan ausdampfen, auch so ein böses Klimagas, ja. Das heißt, Sie sehen schon, man kann hier in jeden Lebensbereich hineinregieren, das wird man auch tun. Und dagegen müssen wir uns wehren, das Ganze beruht nämlich auf verlogener Junkwissenschaft.
Es gab in den, unlängst gab es ungefähr 100 Wissenschaftler, die an die UNO einen Brief an den UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon geschrieben haben, einen offenen Brief, und zwar waren das wirklich Klimawissenschaftler, die sich also ganz klar gegen diese Theorie aussprechen und das offenbar auch im Gut untermauern. In den USA gab es 20.000 Wissenschaftler, das waren jetzt aber keine Klimaforscher, sondern ganz normale Wissenschaftler, die halt ihren Hausverstand nicht verloren haben und eine Statistik lesen können, die sich ebenfalls dagegen ausgesprochen haben. Warum wird diese These dennoch auf Biegen und Brechen weiterverfolgt? Wie kommen wir da jetzt immer mehr in diese eher politische Frage eigentlich?
Das kann ich Ihnen auch erklären. Also erstens mal, ich sagte schon, ich habe schon einige dieser politischen Interessen angesprochen. Sie können damit in jeden Lebensbereich hineinregieren mit dieser Klimathese. Warum? Warum eignet sich CO2 so gut dafür? Ganz einfach, weil CO2 bei jedem Lebensvorgang, den man sich nur vorstellen kann, fast bei jedem Lebensvorgang, fast bei jedem technischen Vorgang entsteht. Das heißt, Sie können überall mitreden als Politiker. Beim Fleischkonsum, bei der Lebensführung generell, beim Autofahren, beim Fahrradfahren, das Sie dann natürlich vermehrt tun sollen. Das ist also eine wunderbare Sache, dieses CO2, weil es sozusagen die Politik an den Menschen heran in seine ganz private Lebensführung hintransportiert. Aber es gibt noch einen zweiten Grund für diese Einflussnahme oder für diese Vorteile des CO2. Da sich das CO2 in der Atmosphäre befindet und diese Atmosphäre sozusagen abstrakt gedacht an jedes einzelne Land der Welt grenzt oder jedes Land der Welt ist Anrainer sozusagen dieser Atmosphäre, können Sie versuchen, jedes Land der Welt in Ihre Klimadiktatur einzubinden und jedem Land der Welt vorzuschreiben, was es zu tun und zu lassen hat. Und das hat die Politik entdeckt, die globale Politik. Das CO2 ist sozusagen der Stoff ihrer Träume. Sie können jedem Menschen in sein einzelnes Leben hineinreden und jedem einzelnen Staat auf der Welt in sein Leben hineinreden oder in seine Politik hineinreden, indem sie sagen, ja pass auf, du kannst auch nicht mehr machen, was du willst, weil deine Grenzen spielen ja bei der Atmosphäre keine Rolle. Und wenn du jetzt weiter hier das CO2 absonderst, dann müssen wir alle darunter leiden. Also halte dich mal schön an das Kyoto-Protokoll oder sonstige Bürokratiemonster und Kontrollmonster, die wir da erfunden haben.
Sie haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, einen sehr gruseligen Begriff, nämlich Ökodiktatur. Jetzt, wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her und was kann man sich darunter vorstellen?
Also, das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Ich habe ihn auch nicht erfunden. Natürlich gibt es den schon länger, diesen Begriff Ökodiktatur. Also darunter versteht man eine Diktatur, die mit Ökoargumenten, die sich auf Ökoargumente gründet, ein totalitäres System, das sich auf Ökoargumente gründet. Und wenn wir diese Entwicklung jetzt mal beobachten, dann können wir auch durchaus das Entstehen dieser Diktatur sozusagen live mitverfolgen. Man könnte auch von einzelnen Teilbereichen sprechen, wie der Klimadiktatur oder aber der Verpackungsdiktatur. In Deutschland zum Beispiel haben wir hier eine neue Verpackungsverordnung bekommen, die so kafkaesk und irrsinnig ist, dass nun also zum Beispiel kleine Internetversandhändler nicht nur ihre Steuererklärung machen müssen, sondern auch noch so eine Art Verpackungserklärung abgeben müssen, was natürlich dazu führen wird, dass diese Leute mit ihrem kleinen Geschäft wahrscheinlich zu Tausenden abgewürgt werden. Das verstehe ich unter Ökodiktatur, vollkommen totalitäre Mechanismen, die mit irgendwelchen wirklich dubiosen Ökoargumenten, besonders im Fall der Klimakatastrophe, dubiosen Ökoargumenten begründet werden.
Ja, ein Hörer schreibt da im Chat, bald wird es nicht mehr heißen, Geld regiert die Welt, sondern CO2 regiert die Welt. Was Sie da angesprochen haben über diese Verpackungsgeschichte, finde ich auch sehr interessant, weil es gerade wieder gegen Dinge im Internet geht. Ich mutmaße da jetzt sowieso, dass der freie Informationszugang und auch die Möglichkeit, so wie ich hier einfach Informationen zu verbreiten, offenbar sehr vielen ein großer Dorn im Auge ist, was ich natürlich irgendwie verstehen kann.
Also bei dieser ganzen Ökodiktatur geht es wirklich darum, jedes individuelle, jedes freie Leben letztlich abzuwürgen, mit Vorschriften zu überladen, mit Grenzen zu überladen, mit Obergrenzen, Untergrenzen zu überladen, mit Steuern zu überladen. bis wirklich alles sozusagen erstarrt und zum Erliegen kommt. Und das würde ich dann eigentlich unter Eiszeit verstehen. Das heißt, wir stehen hier gar nicht unbedingt vor irgendeiner Warmperiode oder Eiszeit. Da kann man sich noch drüber streiten. Wir stehen aber garantiert vor einer menschlichen und politischen Eiszeit, bei der uns garantiert das Gruseln kommen wird.
Das heißt, es Ökodiktatur ist also der Versuch über Argumente, die aus der Grünbewegung kommen. Und ich meine, also ich bin eigentlich, ich wähle Grün, meistens zumindest. Was ich jetzt morgen wähle, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber heute für eine vernünftige Bewegung, aber das ist also der Versuch, das irgendwie zu verkehren oder das Ganze einzusetzen, um eigentlich Macht auszuüben.
Ganz klar. Also die grüne Bewegung hat am Anfang sehr viel bewegt. Das ist so mein Eindruck. Da waren wirklich sehr wichtige Themen vorhanden.
Absolut, ja.
Also ich nehme zum Beispiel mal das Schwefeldioxid aus den Schloten und der saure Regen und ähnliche Dinge. Vielleicht war da auch schon etwas Fantasie dabei, aber es waren jedenfalls viel konkretere Anliegen als heute diese reine Phantomvorstellung von der CO2-Katastrophe. Das ist ja absolut lächerlich. Und deswegen würde ich also, ich rate dringend davon ab, grüne Parteien zu wählen. Die sind schon lange, lange, lange über das Ziel hinausgeschossen und werden jetzt richtig gefährlich für jeden Einzelnen mit ihrer vollkommen überzogenen Ökopolitik.
Na gut, ich meine, Sie wissen ja, dass wir morgen wählen hier in Österreich. Also.
Ja, in Bayern auch übrigens.
Aha, okay. Ökodiktatur also. Sie haben jetzt angesprochen, ich meine, was ich vielleicht noch kurz einstreuen möchte, ich meine, nachdem es auch in dieser Sendung immer wieder behandelt wird, ist das Thema Chemtrails. Haben Sie sich damit eigentlich auch schon auseinandergesetzt? Oder?
Ja, ich habe da immer wieder Materialien auch bekommen zu diesem Thema, aber ich konnte mir da ehrlich gesagt noch keine richtige Meinung dazu bilden, weil es da auch sehr widersprüchliche Informationen gibt, weil auch teilweise die Beweisführung der Leute, die diese Chemtrails annehmen oder diese Chemtrails, sogenannten Chemtrails, sozusagen als eine bewusste Aktion und Organisation ansehen, weil diese Beweise teilweise sehr dünn sind. Also ich konnte bisher auf diesen Zug, mochte ich bisher noch nicht so richtig aufspringen, sozusagen. Aber nicht, weil ich den jetzt komplett ablehnen würde, sondern weil ich da wirklich noch nicht genügend darüber weiß, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, Geoengineering ist ja in aller Munde. Und heute, als ich mir diesen Vortrag von Professor Singer noch einmal angehört habe, da ist mir was aufgefallen. Und zwar hat man festgestellt, dass die größte Erwärmung eigentlich stattfindet, also Grad pro Zeiteinheit, die nimmt immer mehr zu, dieser Wert, bis zu einer Höhe von 10 Kilometern und dann fällt es stark ab, also der Grad an Erwärmung. Und da haben wir dann irgendwie gedacht, 10 Kilometer, das ist die Reiseflughöhe. Ich weiß nicht. Also.
Na gut, aber das gibt ja auch verschiedene Atmosphärenschichten. Und es kann auch gut sein, dass das jetzt hier an dieser Atmosphärenschicht und Atmosphärengrenze liegt. Die liegt, glaube ich, ungefähr bei diesen 10.000, 11.000 Metern. Und also da wirklich, da wäre ich vorsichtig, ja, mit solchen Schlussfolgerungen.
Nein, ich sage, es hat mich nur stutzig gemacht. Also
und ja, man muss sich ja auch stutzig machen lassen. Das ist auch von mir ein Lebensprinzip und auch eine Empfehlung an Ihre Hörer, die sicherlich gar nicht brauchen, weil sie ohnehin kritisch genug sind. Aber man muss einfach stutzig werden und sich stutzig machen lassen. Man kann das ja dann immer noch verwerfen, aber man muss unglaublich wachsam sein in diesen Zeiten, in denen unglaublich viel gelogen wird.
Na, so ist es. Also, man muss ganz einfach auch in Kauf nehmen, dass man sich hier und da irrt. Und also ich in dieser Sendung, ich irre mich manchmal. Ich war vor 2,5 Jahren völlig davon überzeugt, dass also El Gore die Welt rettet, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzt sagen darf, habe ich mich geirrt. Also ich glaube es inzwischen nicht mehr so ganz und immer weniger. Und wie Sie sagen, stutzig werden ist wichtig, aber wer weiß, ob das reicht, denn also mir kommt vor, das beschleunigt sich alles immer mehr. Jetzt, wenn man das jetzt nochmal sich anschaut, ich meine, wir sprechen da ja jetzt diese Klimageschichte, ja, und Chemtrails, was auch immer jetzt dahinter steht. Also ich habe schon mehrere Sendungen gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich mache aber Selbstbeobachtungen, die wirklich seltsam sind und unzählige Mails bekommen von Leuten, die den Himmel beobachten, und in den Staaten ist das Ganze viel ärger. Aber okay. Nur, wenn man jetzt sich anschaut, was also jetzt da in dieser Klimafrage passiert, und wie gesagt, ich bin ziemlich ratlos, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also das ist, wie gesagt,
Ja, da
entweder.
geht einfach, das kann ich mit relativ wenigen Worten eben erklären, die ich ja auch zum Teil eben schon benutzt habe. Diese Klimakatastrophe ist erstens mal ein Akt der Globalisierung, weil sie jedes Land und jeden Menschen der Welt einbinden kann in Maßnahmen, in Politiken und auch in Steuern, ja. Und diese Klimakatastrophe dient erstmal dazu als Einigungsoperation, dieser One-World-Gedanke. Ja, wir sitzen ja alle in einem Boot. Das ist erwünscht, politisch erwünscht, weil man möchte die Menschheit endlich unter einen Hut kriegen. Und nichts eignet sich dafür so gut wie die Atmosphäre, weil wir haben sozusagen alle dieselbe Atmosphäre. Und man möchte die Menschen nicht nur unter einen Hut bekommen, sondern man möchte sie auch weiter gängeln, kontrollieren und drangsalieren. Und man möchte sie abkassieren. Und das ist einfach, daher ist die Klimakatastrophe einfach eine geniale Erfindung, ja, auf die man ganz einfach nicht verzichten will.
Ja, Sie sagen, Mann, wer, ich meine, viele, viele Leute sagen da irgendwo meiner Meinung nach ganz zu Recht, wie ist denn das möglich, dass quasi eine global konzertierte Aktion von diesem Ausmaß stattfindet? Das heißt, darauf hat auch meine vorherige Frage ein bisschen schon abgezielt, wer steckt denn da dahinter? Was für eine Struktur existiert da, die zu sowas überhaupt fähig ist? Jetzt einmal vom moralischen ganz abzusehen, sondern rein vom logistischen.
Ja, das finde ich auch sehr gut, was Sie da ansprechen, weil diesen Aspekt habe ich noch vergessen. Die Klimakatastrophe ist sozusagen auch ein erster Test, in ganz großem Maßstab den Globus zu verwalten, die ganze Erde, den ganzen Globus, alle Staaten einzubinden in eine Politik. Man nennt das Global Governance, also so eine Art, im Grunde genommen übersetzt, reichlich offen, eine Form von Weltregierung, ja. Und das ist auch ein Zweck dieser Übung. Es ist sozusagen auch wirklich eine Übung für die Staaten der Welt, sich in ein solches System einzubinden und einzufinden und dann alle nach einer Pfeife zu tanzen. Und das ist das, was hier auch erprobt wird. Das kann man dann auch mit anderen Dingen machen, zum Beispiel dem globalen Rauchverbot. Ja, das ist ja hochinteressant, wie sich dieses globale Rauchverbot in einer wirklich rasenden Geschwindigkeit über den Globus verbreitet hat. Also, und es ist plötzlich praktisch Konsens geworden in ganz vielen Staaten, den wichtigsten Staaten der Welt jedenfalls. Jetzt mal ganz abgesehen von medizinischen Argumenten, die es wahrscheinlich wirklich gibt, ja. Aber mir geht es hier nur um die Global Governance, wie erstaunlich das ist, wie man hier plötzlich den Globus regieren kann. Und ein Teil dieser Global Governance ist auch dieses Rauchverbot. Und natürlich, ich glaube, die wichtigste Übung ist wirklich diese Übung der Klimakatastrophe, hier die Welt in eine Politik einbinden zu wollen und einzubinden. Und wer ist das? Also ich meine, eine Figur haben Sie ja schon erwähnt. Al Gore ist selber der wichtigste Klimaprophet auf dem Globus, der hier einfach mit dafür sorgt, dass wieder bestimmte Eliten hier das Ruder übernehmen, amerikanische Eliten. Und darum geht es ja. Bei Al Gore ging es auch darum, man brauchte dringend mal eine positive Figur, während George Bush ja vollkommen moralisch abgewirtschaftet hatte, versuchte man hier so eine Art Klimapapst aufzubauen, also den Gutmenschen schlechthin, den amerikanischen Gutmenschen schlechthin. Und Al Gore wurde ja sozusagen praktisch für eine ganz lange Zeit sowas wie der moralische Präsident der Vereinigten Staaten, wo man so sagen konnte, ja gut, Bush ist schlimm, aber naja, da gibt es ja auch noch Al Gore, ja. Das war auch ein wichtiges Anliegen von dieser Operation.
Ich muss das nur kurz einbringen. Also Unarmed schreibt da nochmal, wir sind Menschen, wir produzieren eine Menge an Gasen, irgendeine Auswirkung muss das doch aufs Klima haben. Ich sage mal ganz sicher, aber ich glaube, ein bisschen an den ersten Teil der Sendung anknüpfend, dieser Anteil ist wahrscheinlich verschwindend klein, ne?
Ja, der ist verschwindend gering, weil es ja auch ganz andere noch CO2-Emissionen Quellen gibt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das CO2, was wir produzieren, ja von den Pflanzen auch wieder aufgenommen wird und zum Beispiel zu Kohlenhydraten verarbeitet wird. Also es geht ja hier um Kreisläufe, ja.
Und da gab es aber auch. Bitte? Da gab es aber auch eine Meldung jetzt auf BBC, dass Pflanzen, wenn also eine gewisse Temperatur überschritten wird, offenbar nicht mehr fähig sind, so starke CO2-Senken zu sein und sogar zu Netto-Produzierern werden. Haben Sie davon schon gehört?
Nein, davon habe ich noch nicht gehört, aber es ist einfach Konsens, es ist klar, also es gehört ja auch zum Allgemeinwissen, dass Pflanzen von CO2 leben und dass wir auch von CO2 leben, nämlich über die Kohlenhydrate, die die Pflanze produziert. Wenn wir Pflanzen, wenn wir Getreide essen, wenn wir Brot essen, essen wir praktisch einen CO2-Abkömmling, nämlich Kohlenhydrate. Und gut, diese Erfahrung kann jeder beim Frühstück und Abendessen jederzeit machen. Und insofern ist das, glaube ich, schwer angreifbar, dieser Standpunkt.
Gut, zurück zur, wir kommen gegen das Ende der Sendung. Ich meine, ich möchte jetzt noch ein bisschen draufbleiben auf dieser Frage, wie es denn möglich ist, logistisch überhaupt global solche Dinge durchzusetzen. Ich finde es sehr interessant mit diesem Rauchverbot, dass Sie das erwähnen, ist mir auch aufgefallen. Das wird einfach weltweit einfach eingeführt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und ich persönlich höre sicher nicht zu rauchen, gerade deswegen. Also es ist dermaßen unschick geworden zu rauchen, dass ich garantiert weiter rauche. Aber das bin irgendwie, vielleicht auch deshalb, ja. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, 9/11 hat sich gerade gejährt wieder einmal und es gab da sehr viele Proteste und ich habe schon auch das Gefühl, dass diese ganze Antiglobalisierungsgeschichte einen Zahn zulegt und ich stelle auch mit Erstaunen fest, dass offenbar auch die Klimageschichte mit diesem Ding in Zusammenhang gebracht wird, wobei ich sagen muss, durchaus plausibel, also das, was Sie da jetzt gerade gesagt haben, vor allem auch von der Klimadiktatur etc., macht schon Sinn. Ne? Aber dennoch, wer glauben Sie denn, dass es da wirklich der eine zentrale Macht gibt, die sich versucht, verschiedenster Instrumentarien zu bedienen, um zu einem Globalstaat zu kommen, oder gibt es da konkurrierende Systeme?
Also ich glaube, es gibt da einen ganz großen Konsens unter diesen Eliten, dass es eine Weltregierung geben muss, die es ja auch zum Teil schon gibt. Ein Ausdruck dieser Weltregierung ist die Klimapolitik, ein anderer beispielsweise das Rauchverbot. Es gibt sicherlich noch andere. Und sicher gibt es da auch den ein oder anderen Richtungsstreit innerhalb dieser sogenannten Weltregierung. Das ist ganz klar. Den gibt es ja eigentlich immer unter Menschen. Aber der Konsens ist ganz klar, dass die Erde unter eine globale, totalitäre Diktatur gestellt werden soll. Und ich benutze dafür eigentlich immer diesen Ausdruck der Sklavenplanet. Das ist das, was ich also erwarte und was man auch eigentlich in allen, in ganz vielen Bereichen bereits ablesen kann.
Ja, Alex Jones zum Beispiel, prisonplanet.com. Aber zum Beispiel, die Figur von Alex Jones ist für mich auch ein bisschen zwiespältig, denn teilweise macht mir der Mann schon ein bisschen Angst, wenn er also mit seinem Megafon da steht und auf dem Bilderberg, auf das Hotel, wo gerade das Bilderberg-Treffen stattfindet, das stattfindet jedes Jahr offenbar, schreit You are evil. Ich meine, da entsteht eine ziemliche Radikalisierung.
Bitte?
Ich sehe da auch eine sehr starke Radikalisierung eigentlich.
Also da muss man erstmal sagen, dass sich die Weltpolitik radikalisiert. Also ein solches Rauchverbot wäre vor Jahren völlig undenkbar gewesen. Viele Maßnahmen, die wir heute so akzeptieren, einfach so hinnehmen, wären früher vollkommen undenkbar gewesen. Und diese Weltpolitik oder die Politik dieser Weltregierung, die radikalisiert sich in rasendem Tempo. Und ich glaube, das, was sie dann als radikal bei den Gegnern empfinden, ist dann eher so eine Art Rückstoß oder Gegenreaktion. Manche von denen verzweifeln vielleicht schon so ein bisschen oder erschrecken auch wahnsinnig angesichts dieser Entwicklung. Und vielleicht kommt es dann auch zu solchen Phänomenen, wie sie beispielsweise Alex Jones darstellt.
Nein, ich finde es ein mutiger Mann, aber teilweise. Ja, nicht ganz mein Stil halt. Aber Sie sagen, dieser Push nach Global Governments, also dieser Drang, dieses Vorhaben umzusetzen, verstärkt sich und die verschiedenen Eliten sind sich da ziemlich einig. Was sehen Sie da jetzt für einen Zeitplan und welche Rolle spielt jetzt wirklich diese CO2-Geschichte, sage ich jetzt einmal? Ich möchte jetzt vor allem von Klima ist irgendwie eine Sache, aber dass CO2 irgendwas jetzt täte oder auch nicht, ist eine andere Geschichte. Also wie sehen Sie den Zeitplan und den Zusammenhang mit der Klima- bzw. CO2-Geschichte? Wie wichtig
Also
ist das?
Ich glaube halt, wie ich das ja auch schon angedeutet habe, dass CO2 ist der Stein der Weisen für die globalen Eliten. Damit haben sie endlich das Vehikel gefunden, auf dem sie ihren ganzen, sage ich jetzt mal, flapsig Mist transportieren können, ihre diktatorischen Politiken, ihre Steuerbegehrlichkeiten transportieren können. Mit Hilfe von CO2 können die ihnen noch in das letzte Schnitzel reinreden, das sie gerade essen wollen, ob sie das dürfen oder nicht, ja. Und das ist der Stein der Weisen für diese globalen Eliten, die man vielleicht auch als Weltregierung bezeichnen kann, und damit möchten sie jetzt diese ganze Globalisierung und Vereinheitlichung massiv beschleunigen, und diese Beschleunigung, die spüren wir ja auch schon, und ja, das ist das, worum es eigentlich im Moment geht, ne? Und das kann einen natürlich auch sehr stark beunruhigen, würde ich mal sagen.
Das nächste Schreckgespenst am Horizont ist ja Methan. Also es gibt bereits, also ich habe auch heute einen Artikel in den News und auch behandelt, kurz am Anfang der Sendung, dass also Methan durch verschiedenste Prozesse jetzt verstärkt freigelassen wird. Ich glaube auch durch das Abschmelzen von Eis, wo also Methan gefangen ist. Und das soll also ein 20-fach stärkeres Treibhausgas sein. Oder ist es wohl auch. Sehen Sie das irgendwie so, wie sehen Sie die Geschichte? Haben Sie davon schon gehört? Haben Sie sich damit schon auseinandergesetzt mit Methan als das nächste große?
Also ich sage in so einem Fall immer, man spürt die Absicht und ist verstimmt, ja. Also jetzt, wo man also anfängt, dass diese CO2-Position wissenschaftlich und intellektuell vollkommen unhaltbar wird, zaubert man das Methan aus dem Hut und sagt, ja, das ist aber viel schlimmer, als wir jetzt bisher dachten, ja. Und zieht damit die Auseinandersetzung wieder auf einen neuen Kriegsschauplatz, auf den man also hofft, dass sich die Gegner dieser sogenannten Klimakatastrophe da dann so richtig aufreiben und abarbeiten. Das steckt meiner Meinung nach hier dahinter, ganz davon abgesehen, dass also die viel gelobten Urwälder, um die es ja auch immer wieder geht in der globalen Debatte, die also auf keinen Fall abgeholzt werden dürfen und die man unbedingt aufforsten muss. Das ist ja alles prima. Ich bin auch dafür, dass man die aufforstet. Aber man muss natürlich wissen, dass die auch Methan produzieren. Also diese Klimakatastrophen-Propheten sitzen dermaßen in der eigenen intellektuellen Falle, dass es schon nicht mehr feierlich ist.
Nochmal zurück zum Zeitplan. Ich meine, Sie sagen, er beschleunigt sich. Gibt es denn da irgendwie so ein, ich meine, bis wann möchte man denn dieses Vorhaben umgesetzt haben und wie sieht diese Welt dann aus?
Oh, das kann ich Ihnen jetzt ganz schwer sagen. Also, das kommt doch immer darauf an, wann sieht man so eine Art von Sklavenplanet als verwirklicht an? Wann ist der schon erreicht? Das würde wahrscheinlich jeder wiederum anders beantworten wollen, und deswegen kann ich Ihnen das nicht genau sagen. Also ich denke mal, es geht vielleicht noch um wenige Jahrzehnte, bis wir an einem wirklichen festgefrorenen Endpunkt angekommen sind, wo es dann auch gar nicht mehr weitergeht mit der Gängelung oder der Kontrolle, sondern wo man einfach sagen muss, der Staat sitzt mir sozusagen direkt auf der Brust, sodass ich nicht mehr atmen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wie gesagt, wir atmen auch mit jedem Schnaufer, den wir tun, CO2 wieder aus.
Ja, auch Methan produzieren wir, ne?
Ja. Ja, also das ist ganz gefährlich. Ich meine, wo soll denn das eigentlich aufhören, wenn man das mal so zu Ende denkt? Wer ist denn eigentlich, wo sind denn überall die Klimakiller? Letztlich ist ja schon jeder Mensch sozusagen ein Killer, und man muss sich ja auch überlegen, wie gefährlich ist es überhaupt, mit diesem Wort Killer, also Mörder, umzugehen, ein Klimamörder, also wenn ich ein Klimamörder bin, dann bin ich immerhin schon ein halber Mörder oder auf eine gewisse Weise ein Mörder und dann mache ich mich schuldig. Also solche Dinge schwingen ja da in dieser ganzen Begriffsprägung auch mit und diese Begriffe werden ja nicht zufällig geprägt, sondern meiner Meinung nach werden die am Reißbrett entworfen und dann ganz groß über die Medienmaschine verbreitet.
Was glauben Sie, ist so der nächste Hase, den man aus dem Hut zaubert? Was ist das nächste große Thema? Ist es Methan? Oder ich meine, wir sind jetzt gerade mitten in der Finanzkrise. Vielleicht noch ganz kurz am Ende, wie spielt denn die da rein? Ist das auch eine Art, die Kontrolle zu erlangen? Ich meine, JP Morgan zum Beispiel kauft jetzt diese riesen amerikanische Bank.
Ja, definitiv. Also das ist sehr interessant, weil man also hier so tut, als würde man die Kontrolle verlieren über das Finanzsystem. Vielleicht tut man das auch zum Teil, aber eben vielleicht auch nur zum Teil, denn auf der anderen Seite bemüht man sich ja ganz stark, die Kontrolle zu bekommen. Und wir alle wissen ja, dass seit Jahren die Angst umgeht, dass kurz vor dem Machtwechsel, vor dem Ende der Amtszeit von George W. Bush möglicherweise ein neuer Anschlag erfolgen könnte im Stile von 9/11, mit dem man versuchen würde, oder versuchen könnte, einen Notstandsstaat oder Notstandssystem zu errichten. Und siehe da, wir haben jetzt keinen solchen Anschlag, sondern wir erleben jetzt plötzlich eine wahnsinnige, sich beschleunigende Finanzkrise, in der die US-Regierung nach diktatorischen Vollmachten verlangt. Ja, denn dieses Finanzpaket, was also nicht erwähnt wird in der öffentlichen Diskussion, beinhaltet also eine Bestimmung, die besagt, dass niemand die Entscheidung des Finanzministers kontrollieren und hinterfragen kann. Ja, dass diese Entscheidungen sogar geheim sein sollen. Also wir sehen hier, man versucht hier tatsächlich über diese Finanzkrise eine ganz neue Stufe der Kontrolle zu erringen, die vorher noch nicht da war.
Okay, davon habe ich noch gar nichts gehört, aber unglaublich. Ja. Naja, gut. Ich sage mal, wir sitzen da so ein bisschen wie auf dem Pulverfass, kommt mir schon langsam vor. Ich will es nicht dramatisieren, aber das Ganze beschleunigt sich schon ungemein. Also, und auch die Zeit rinnt uns davon. Wir sind nämlich am Ende. Ich bedanke mich. Was haben Sie irgendein Schlusswort, das da jetzt was Sie unter das Ganze setzen möchten, unter unser heutiges Gespräch?
Oh nein, danke. Also außer, dass ich es auch sehr interessant und erfrischend fand und immer wieder ganz gerne bei Ihnen zu Gast bin. Und ich hoffe, es hat den Hörern auch was gebracht. Und ja, in diesem Sinne.
Ja, vielen Dank. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder über ein derartiges Thema, oder da gibt es genug, glaube ich, diskutieren können. Schönen Abend nach München.
Ja, schönen Abend. Danke. Tschüss.
Tja. Das nächste Mal Crop FM wird wahrscheinlich genauso schnell vergehen wie die heutige Sendung, nehme ich an. Mein Gast ist Antonio Bolla und ja, es geht um den Fluss der Gegenströmung, um jetzt wieder mal vielleicht ein bisschen was Positives da zu bringen. Also es deprimiert mich schon selbst dermaßen. Fluss der Gegenströmung, Humans Hope heißt die Initiative. Und ich bin schon sehr gespannt, also ganz einfach mal ein paar positive Anregungen und wie man es vielleicht anders machen könnte und was man tun kann, ganz einfach. Also wir haben es ja auch in der 9/11-Sendung angesprochen, also was man ganz eindeutig tun kann, ist einfach sich zu informieren etc. und mitzudenken, wie auch Gerhard Wisniewski sagt. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Sendung. Wir hören uns wieder am 10. Oktober 2008. Macht es gut. Jobs.
Down to